Micro Europa.
Sounds
moderno, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Jeden Tag eine gute Tat. Für viele gehört etwas Gutes tun im Leben dazu. Wenn man einer alten Dame über die Straße hilft, einer Mutter mit Kind auf dem Arm die volle Einkaufstüte zum Auto trägt oder Mama den Abwasch abnimmt. Jeden Tag auf den Moment der guten Tat warten, befriedigt aber nicht jeden. Viele wollen mehr und dafür gibt es Möglichkeiten. Ich bin Lena Hofbauer und freue mich, dass ihr zur heutigen Mikro-Europa-Sendung der Universität Tübingen eingeschaltet habt. Eine Stunde lang sprechen wir über das, wie ich finde, große Wort freiwillig. Es geht hier nicht um Geld oder um Pflicht. Freiwillig etwas Gutes tun ist Moral, ist gutes Gewissen und ist Spaß. Das war Lava von der Band Late Black. Fertig mit dem Abitur und die Hälfte hat noch keinen Plan, was der spätere Beruf einmal sein soll. Erstmal weg und um die Welt reisen. Und das kann man auch noch mit sinnvoller und freiwilliger Arbeit verbinden. Nora Freudigmann wollte vor dem Berufsleben Gutes tun und befand sich kurze Zeit später im Freiwilligen Sozialen Jahr in Südafrika. Tim Rösler reiste für einige Zeit durch Costa Rica. Mit nach Hause nahm er die Liebe zur spanischen Sprache und diese verwirklichte er in seinem Beruf. Als internationaler Ehrenamtlicher kann man fremde Kulturen hautnah kennenlernen und sich danach selbst finden und sich dann auch leichter tun, den zukünftigen Beruf zu wählen. Maximilian Krones hat die beiden Studenten über ihre Empfindungen befragt.
Das Ehrenamt mit einem längeren Auslandsaufenthalt zu verknüpfen, ist vor allem unter jungen Leuten sehr beliebt. Laura Freudigmann ist 22 Jahre alt und war von Oktober 2014 bis Juni 2015 Betreuerin in einem Projekt, das sich um geistig behinderte Menschen in Südafrika kümmert. Ihre Motivation ist schnell gefunden.
Nach der Ausbildung wollte ich schon immer irgendwie noch ins Ausland und noch irgendwas Ehrenamtliches machen, bevor so der Berufsalltag losgeht und von der Stadt ins Berufsleben.
Die Arbeit stand während Lauras Aufenthalt deutlich im Vordergrund. Nur einen Tag in der Woche hatte sie zur freien Verfügung. Deswegen hat sie nach Ende ihres Arbeitsverhältnisses auch noch 3 Wochen eingeplant, um Südafrika zu bereisen. Macht Sinn, denn Laura war fast rund um die Uhr auf dem Gelände der Einrichtung und mit den Bewohnern beschäftigt.
Wir haben zusammen gewohnt, wir haben zusammen gearbeitet, wir haben Bioprodukte hergestellt.
Schwierigkeiten gab es dabei aber kaum. Ihre Ausbildung zur Erzieherin in Deutschland mag dazu wohl auch einen entscheidenden Teil beigetragen haben. Und für Heimweh war Laura schlicht zu selten alleine und hatte zu viel um die Ohren. Allerdings auf eine für sie sehr positive Art und Weise.
Also ich wurde mega gut aufgenommen. Die waren alle super nett zu mir. Ich bin direkt in ein Haus gekommen mit 6 Bewohnern und meiner Hausmutter und einer anderen Freiwilligen. Und am Anfang war es so dieses Kennenlernen, zuerst auch das ganze Dorf kennenlernen. Und es war ja nicht nur ein Haus, sondern 10 und verschiedene Arbeitsgruppen.
Die ehrenamtliche Arbeit von internationalen Besuchern ist keine Seltenheit. So reagieren die Bewohner und das einheimische Personal wie selbstverständlich auf die sich dauernd im Wechsel befindende Crew.
Also es kommen eigentlich jedes Jahr recht viele Freiwillige, hauptsächlich deutsche Freiwillige. Damit rechnen die auch.
Natürlich ist das Kennenlernen von fremden Kulturen, das Entdecken neuer Seiten am Leben, an sich ein großartiger Erfahrungsschatz. Aber auch ganz konkret für den Berufswunsch kann ein Ehrenamt in weiter Ferne von großem Nutzen sein. Laura arbeitet seit ihrer Rückkehr nämlich auch in Deutschland mit Menschen mit geistiger Behinderung zusammen. Auch Tim Rösler hat ehrenamtlich in Übersee gearbeitet, genauer in Costa Rica, wo der inzwischen 22-Jährige sich direkt nach dem Abitur als Spanischlehrer versucht hat.
Das war eine Schule, die neben der großen Kaffeeplantage war. Deswegen waren die meisten Kinder, die dort zur Schule gegangen sind, Kinder von Bauern oder von ja eher Leuten, die auf dem Feld gearbeitet haben. Und ja, mit den Schülern habe ich dort in der 5. Klasse gearbeitet.
Anders als Laura hatte Tim eine Menge Freizeit und konnte das Land ausgiebig bereisen. Die Zeit in Costa Rica und das auf sich allein gestellt sein hat ihm viel über sich offenbart. Aber auch seine Zukunftspläne sind konkreter geworden. Das Ehrenamt im Ausland als Mittel zur Selbstfindung.
Es hat meinem Spanisch auf jeden Fall geholfen und ich studiere jetzt auch Spanisch und das auch auf Lehramt. Also hat mich auch die Lehrergeschichte nicht losgelassen. Ja, es hat ganz viele Vorteile, die ich da mitgenommen habe. Auch persönlich so, dass man irgendwie lernt, alleine irgendwo zu sein und einfach sein Ding zu machen und ja, einfach mal alles irgendwo liegen lassen und mal was ganz Neues machen.
Maximilian Krones über das freiwillige soziale Jahr im Ausland.
Even though China got by jumps to 2 feet creep of the road, to photo to record me. Their ancestors his chance, oh, very yellow-white flash. A violent red crimps, my swift light as lift like grass. But so high from the leak of a land, mine is a watery pit. Painless with immense distance, from medic, from colic, friend, enemy, foe, in 5 yards from his lip, from his tower.
I have spread you into my eyes. Colors and cares, glazed to gray, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp, but the body grasp not. Oh, the photographic more. 3.1415, alive, no longer my morph. Waited for home, may have 54 doors open like arms, my love. With a great closeness, two kappa, kappa, dark. After nothing, reunited with his egg and with Utaro.
Nach Tarot von Old Jay schauen wir uns ein besonderes Ehrenamt an. Es ist eher ein ehrenamtliches Hobby. Interesse, Helfersyndrom und psychische Belastungen kommen hier zusammen. Welche Nervenkitzel bei der Sanitäterin Valerie Hillakus aus Tübingen täglich eine Rolle spielen und welche Liebe im Rettungswagen entstanden ist, hören wir im nächsten Beitrag von Sophia Bohnhaus.
Valerie Hillakus studiert Jura. Bekanntlich ein vergleichsweise anstrengendes und zeitintensives Studium. Ganz nebenbei macht sie noch ihre 12-Stunden-Schichten beim Deutschen Roten Kreuz als Rettungssanitäterin. Warum sie das macht?
Ja, also zum einen mache ich es, weil ich es einfach sehr gerne mache. Also ich helfe gerne Menschen und einfach die soziale Komponente. Das ist bei mir irgendwie immer schon so, dass ich da irgendwie Spaß dran habe. Einfach dann auch der medizinische Aspekt, weil mich einfach die Medizin interessiert. Und dadurch, dass ich im Studium halt eher so diese Rechtsgebiete habe mit Jura und so weiter, ist das natürlich nochmal was ganz anderes, wo ich auch so ein bisschen Ablenkung finden kann vom Studiumsalltag. Und dann natürlich auch noch, weil es sehr flexibel ist. Also ich kann Dienste eigentlich sehr spontan und sehr gut planen. Und das ist natürlich während einem Studium, das ziemlich zeitaufwendig ist, auch sehr wichtig. Und deswegen...
Im August 2012 hat Valerie Hillakus ihr freiwilliges soziales Jahr beim DRK gemacht. Weil es ihr so gut gefiel, machte sie anschließend die 4-wöchige Ausbildung zur Rettungshelferin und anschließend noch zur Rettungssanitäterin. Jetzt darf sie abwechselnd die Patienten betreuen oder selber den Wagen fahren. Wenn ein Notfall reinkommt, muss es manchmal schnell gehen. Im Raum Tübingen darf es allerhöchstens 15 Minuten dauern, bis der Rettungsdienst eintrifft.
Ich fahre auch mit Blaulicht, also kommt ganz drauf an, was für einen Einsatz wir gerade haben. Aber es kann schon vorkommen, dass man mit Blaulicht fährt. Und da ist natürlich immer sehr wichtig, dass man sehr konzentriert ist und sehr auch trotzdem umsichtig und vorsichtig fährt, weil es einfach nicht ungefährlich ist. Passieren ja auch immer wieder Unfälle mit Rettungswegen.
Für Valerie Hillerkus ist ihre ehrenamtliche Tätigkeit beim DRK mehr Hobby als Job. Dabei gibt es hin und wieder auch Einsätze, die nichts für zarte Gemüter sind und die psychisch sehr belastend sein können.
Ja, manchmal ist es schon ein bisschen belastend, gerade wenn man schlimmere Einsatzfahrten hat. Aber das Gute ist eben, dass man im Team arbeitet und so immer einen Kollegen hat, mit dem man drüber sprechen kann, wenn ihn ein was belastet, genauso wie mit allen anderen Kollegen auf der Wache. Und deswegen kann man das normalerweise immer ganz gut verarbeiten, auch wenn man drüber reden möchte oder eben doch lieber für sich bleiben will.
Die Wiederbelebung eines Menschen blieb ihr bisher aber erspart.
Meine Einsätze sind immer so verlaufen, dass ich zwar schon alarmiert wurde zu Reanimationen, aber dann keinen wiederbeleben musste, sondern die Menschen meistens noch gelebt haben oder leider schon verstorben waren. Von daher bin ich da, glaube ich, aber auch so ein bisschen ein Einzelfall, weil viele Kollegen hatten schon Reanimationen häufiger.
Viele Menschen stellen sich vor, dass der Rettungsdienst nur bei schweren Unfällen, vor allem im Straßenverkehr, hilft. Die meisten Einsätze sind laut Valerie Hillerkus aber eher Herzinfarkte oder Schlaganfälle.
Das häufigste Vorurteil ist eigentlich immer, dass man immer schlimme Sachen hat und immer so ganz dramatisch und sowas. So ist es aber gar nicht. Also es ist wirklich so, dass man auch Fahrten hat, wo man danach sagt, oh, das war jetzt aber voll gut. Also wir haben jetzt jemand geholfen, aber es war nicht wirklich was Schlimmes, sondern es war einfach nur so, dass wir demjenigen einfach was Gutes tun konnten, in die Klinik fahren konnten, wenn auch nicht Lebensgefahr bestand, sondern einfach nur zur Abklärung oder ähnliches. Oder Einsätze, die besonders gut laufen, wo man auch von Angehörigen dann hört, dass sie sich einfach bedanken, ist man natürlich dann auch sehr froh, dass man da helfen konnte.
Valerie Hillerkus ist sehr glücklich mit dem, was sie tut. Vor einiger Zeit hat sie dort sogar ihren Freund kennengelernt. Er ist Rettungsassistent und ihr damit hierarchisch übergeordnet.
Wir fahren eigentlich sehr häufig zusammen, also weil es halt einfach sehr gut passt. Also ich habe auch schon von anderen Pärchen gehört, die sich auch dort kennengelernt haben, wo das nicht so gut funktioniert. Klar, es muss passen, man muss irgendwie so miteinander arbeiten können. Das können nicht alle Pärchen oder muss man immer ausprobieren. Und bei uns funktioniert das einfach sehr gut, die Absprachen. Und wir sind mittlerweile eigentlich ein ganz gutes Team.
Sophia Bunhaus über die Rettungssanitäterin Valerie Hillerkus. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstewelle Tübingen. Und Lust bekommen, als Rettungssanitäter mit täglichen Nervenkitzeln zu arbeiten, ist vielleicht nicht für jeden was. Wer lieber mit Schülern arbeiten will, kann beispielsweise eine AG anbieten. Beim Verein Mach Schule e.V. ist das möglich. Sein Hobby an andere vermitteln, das schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Lisa Hoffmann berichtet.
Zeit und Leistungsdruck bestimmen das Studium. Die Universität und Hochschule als Beginn einer erfolgreichen Karriere verdrängt immer mehr ihre Bedeutung als Ort der persönlichen Weiterentwicklung. Hinzu kommen Auslandsaufenthalte, Praktika oder Nebenjobs. Da fragt man sich, wo hier noch Zeit und Platz für soziales Engagement bleibt. Was ist der Ansporn, welcher es trotzdem lohnenswert macht, ein Ehrenamt auszuführen? Die 22-jährige Masterstudentin Semra Gensch ist erste Vorsitzende des Tübinger Vereins Mach Schule e.V., ein Team von Studenten und Studentinnen, welche Arbeitsgemeinschaften für Schülerinnen und Schüler organisieren.
Es lohnt sich total, sich ehrenamtlich zu engagieren, weil man einfach durch diese Erfahrung, die man dabei macht, die Menschen, die man kennenlernt und auch die Arbeit, die man da eben macht, so viel für einen selbst lernt und auch für die Gesellschaft was Gutes tut und etwas zurückgeben kann.
Zusammen mit Freunden gründete Semra im Juni 2011 den Verein. Das Besondere an Mach Schule ist,
dass wir AGs anbieten für Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und dass diese AGs eben nicht von Lehrern, sondern von Studierenden oder Azubis, also von Leuten, die nicht mehr auf der Schule sind, aber auch keine Lehrer sind, angeboten werden.
Jeder kann Macher oder Macherin werden. Dann ist er oder sie ein Halbjahr lang mit bis zu 3 Leuten für rund 15 Kinder in einer 90-minütigen AG verantwortlich. Das Ganze macht nicht nur Spaß, sondern kann zudem auch im Rahmen der sogenannten Schlüsselqualifikationen bei manchen Studiengängen ECTS-Punkte für die Uni bringen. Neben ihrem Amt als erste Vorsitzende ist Semra gemeinsam mit Viktoria Kühner Leiterin einer Tanz-AG. Viktoria Kühner ist 25, angehende Doktorandin der Mathematik und sie ist zweite Vorsitzende bei Mach Schule. Viktoria tanzte schon in ihrer Jugend leidenschaftlich gern und weiß, Tanzschulen sind meist sehr teuer. Die Tanz-AG sieht Viktoria daher als eine tolle Gelegenheit, für die Schülerinnen und Schüler ihr Hobby auszuleben. Aber auch sie hatte zu Beginn noch so manche Zweifel.
Ich habe davor mich immer gefragt, ob mir die Kinder zuhören, ob sie vielleicht zu laut sind. Ich hatte auch Bedenken, dass ihnen das Ganze vielleicht keinen Spaß macht oder ich den Tanzunterricht zu langweilig gestalte.
Aber alle Ängste und Zweifel waren letztendlich jedoch unbegründet.
Die Atmosphäre ist total locker und ich habe auch gemerkt, dass sich mit der Zeit so ein Vertrauensverhältnis zwischen den Kindern und mir eben aufbaut. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich als Studentin eben zwischen den Schülern und den Lehrern stehe und so eben ein Miteinander auf Vertrauensbasis entstehen kann.
Und ist eine solche Vertrauensbasis einmal hergestellt, sind es die kleinen Momente, in denen all die Mühen und Anstrengungen in Vergessenheit geraten. Noch einmal Viktoria Kühner.
In der letzten AG-Stunde des letzten Semesters kamen einige Mädchen auf mich zu und haben sich bedankt. Und das hat mich ziemlich berührt, die Dankbarkeit in den Augen zu sehen, dass ich ihnen die Möglichkeit gegeben habe, zu tanzen.
Wer sich einmal engagiert hat, weiß, soziales Engagement ist nicht nur eine Bereicherung für den Lebenslauf. Es fördert nicht nur Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Motivationsfähigkeit. Es sind vor allem die Kleinigkeiten mit großer Wirkung, welche alles zurückgeben. Und dies ist sicherlich auch der Antrieb, der so viele dazu bewegt, sich für ein ehrenamtliches Projekt zu engagieren. Lisa Hoffmann über den Tübinger Verein Mach Schule e.V. This is how we chill from 93 till. This is how we chill from 93. This is how we chill from 93 till. This is how we chill from 93 till. This is how we chill from 93. This is how we chill from 93 till. No food to eat. All the money's been wasted from last week. In the basement, making up red beans. Hot cup of tea. It's 4 o'clock in the middle of the night, and I can't sleep. It's all on repeat. It's so bad I can taste it while it eats me. This is how we chill. Eine AG, die nicht von Studenten, aber von Lehrern angeboten wird, ist der Schulkammerchor. Sich freiwillig der Musik hingeben, das tun 49 Sängerinnen und Sänger am Kopernikus-Gymnasium in Wasseralfingen. Sarah Sechser hat die Chorprobe besucht. Die Latte, die Latte, die Latte, die Latte, die Latte.
Jeden Dienstag und jeden Donnerstag schallt beinahe eine Stunde lang Chormusik durch die Gänge des Copernicus-Gymnasiums in Wassereifing. In dem großen, renovierten Musiksaal probt der Kammerchor der Schule für seine zahlreichen Auftritte und Konzertfahrten. Gegründet wurde der Chor im Schuljahr 2005/2006 von dem Musiklehrer Thomas Bauer.
Ja, ich hatte einfach das Bedürfnis, ich hatte damals einen Unterstufenchor, habe gemerkt, mit denen kann man ganz toll arbeiten, aber so eine Konzertfahrt und größere Konzerte, das ist natürlich nur mit älteren Schülern möglich. Und dann kam die Idee auf, tatsächlich für die Oberstufe, also ab Klasse 10, 11, 12, damals noch 13, ein Ensemble zu bilden von ja motivierteren Leuten, die dann mit ein bisschen mehr Aufwand, zeitlichem Aufwand, ein anspruchsvolles Chorprogramm erarbeiten möchten.
Derzeit sind es 49 Sängerinnen und Sänger der Klassenstufe 9 bis 12, die zweimal pro Woche ihre Mittagspause opfern, um zu proben. Und das lohnt sich, denn der KGW Kammerchor ist schon viel herumgekommen. Neben Konzertfahrten nach Frankreich, Ungarn, Tschechien, Österreich und Italien ging es auch in die Schweiz, nach England und in die USA.
Diese Konzertfahrten sind natürlich immer Highlights. Vor allem bei der Englandfahrt hatten wir einen Auftritt in der St. Paul's Cathedral in London. Das war natürlich schon ein herausragender Auftritt, ebenso wie zweimal in der Dresdner Frauenkirche, wo man Gottesdienst gestalten durften, was auch besonders ist, weil das nicht jeder Chor machen darf.
Schon ganz zu Beginn trafen die jungen Sänger auf Profis. Im Jahr 2008 studierten sie gemeinsam mit den neuen Vokalsolisten Stuttgart eine szenische Aufführung der avantgardistischen Love Songs von Claude Vivier ein. Um neue Musik handelt es sich hier. Es wurde gerufen und geschrien, Klänge verfremdet und ineinander verschlungen. Noch einmal Thomas Bauer.
2012 haben wir dann noch die Auszeichnung als erster Patenchor des SWR Vokalensembles bekommen. Das war gebunden an Konzertbesuche, an Probenbesuche, aber das Highlight war ein gemeinsames Konzert mit dem SWR. Und für uns mit dem SWR Vokalensemble ist eine Komposition in Auftrag gegeben worden von Martin Smolka, Agnus Dei. Und das ist natürlich was super Tolles, wenn man erlebt, dass man eine Aufführung zum ersten Mal weltweit mitmachen darf.
Regelmäßig tritt der Chor auch im Heimatort Wassereifingen auf. In der örtlichen Stephanuskirche wirkt der Chor jedes Jahr beim Adventskonzert der Schule mit. Auch sein 10-jähriges Jubiläum feierte der Chor mit einem Konzert in dieser Kirche. Beim Publikum kommt der Kammerchor gut an, aber auch die Sängerinnen und Sänger selbst sind begeistert. Maria Laris erklärt, warum sie ihre Mittagspause gerne opfert.
Weil der Kammerchor ein Teil von meinem Leben geworden ist. Einfach die Konzertreisen und auch die Leute, da verbindet man einfach sehr viel damit. Das sind einfach einmalige Erfahrungen, über die man später sehr glücklich ist.
Das sieht auch Kerstin Stütz so, die seit 2012 im Kammerchor singt.
Für mich ist der Kammerchor auch ein wichtiger Teil in meinem Leben, weil ich so viele mir wichtige Menschen da kennengelernt habe und ich einfach die Freundschaften da, die ich dadurch gefunden habe, nicht missen wollen würde. Und der Kammerchor hat mich auch also zu der Musik gebracht, sobald man mal selber in so einem Ensemble mitsingt, wird einem einfach auch die Musik nahegebracht.
Neben dem Erfolg machen also auch Freundschaften und Erfahrungen den Kammerchor des Copernicus-Gymnasiums in Wassereifingen aus. Trotzdem, das Wichtigste, das Herzstück, bleibt die Musik. Sarah Sechser über den Schulkammerchor am Copernicus-Gymnasium Wassereifingen. Einige Dinge, die man aus sich heraus tun kann, habt ihr in unserer heutigen Sendung Alles freiwillig bei Radio Mikro Europa ja schon kennengelernt.
Mikro Europa.
Mikro Europa.
Und nun kommt In Pace von Josquin des Prez, das der Kammerchor schon angestimmt hat.
Thank you.
In Pace mit dem Kammerchor des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen. Wenn man alt wird, können sich viele Menschen nicht mehr selbst versorgen und brauchen Hilfe. Neben Pflegeheimen kann man die Hilfe aber auch zu Hause bekommen. Dafür gibt es die Diakoniestation Tübingen. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde helfen sie mit Pflege, Essen auf Rädern und Unterstützung beim Leben im eigenen Heim. Unter welchen manchmal schwierigen Bedingungen die Helfer arbeiten, berichtet Andreas Brodbeck im nächsten Beitrag.
Auch wir werden älter. Die Studierenden, die Dozenten und die deutsche überalterte Gesellschaft sowieso. Aber wenn schon alt werden, dann zu Hause. Zum Beispiel mit der Unterstützung und Hilfe der Diakoniestation Tübingen. 32 Mitarbeitende sorgen hier für die Grundpflege, helfen bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten im Alltag und betreuen Schwerkranke oder Sterbende durch ärztliche Maßnahmen in ihren eigenen vier Wänden. Aber was genau ist die Diakoniestation? Und wie gehört sie eigentlich zur Kirche?
Wir sind als Einrichtung ein wesentlicher Bestandteil der Kirchengemeinden, der Gesamtkirchengemeinde Tübingen, und nehmen gemeinsam mit den Gemeinden unseren diakonischen Auftrag wahr,
sagt Rosa Uhl, die Pflegedienstleiterin der Station. Sie plant als ehemalige Krankenpflegerin die täglichen Touren der Mitarbeitenden und koordiniert deren Aufgaben. Gesundheits- und Krankenpflege, Nachbarschaftshilfe und Essen auf Rädern, alles Leistungen, ohne die für viele Betroffene ein Leben daheim nicht mehr möglich wäre. Die Arbeit beginnt bereits am frühen Morgen zwischen 6 und 7 Uhr. Die überwiegend weiblichen Mitarbeitenden helfen beim Waschen und Ankleiden, setzen Spritzen für Diabetiker und fahren immer wieder quer durch Tübingen. Bei rund 20 Hausbesuchen pro Arbeitstag und 3 unterschiedlichen Schichten täglich ist der Zeitplan eng und schon Kleinigkeiten können zu großen Problemen führen.
Bei uns ist es nicht so, dass wir immer sagen können, wir sind jetzt 5 Minuten oder 10 Minuten oder eine halbe Stunde in einem Haus. Wenn ein Notfall ist oder wenn es die häusliche Situation bedarf, dann sind wir auch mal etwas länger vor Ort. Da ist eine sehr geringe Toleranz der Ordnungsbetriebe da. Das erschwert unsere Arbeit, die ohnehin in der Verkehrssituation in Tübingen wahnsinnig schwierig ist. Und wir einfach direkt vor Ort müssen.
Direkt vor Ort, wo die Diakoniestation Teil der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tübingen ist. Sowohl rein ökonomisch in der Trägerschaft, als auch konkret in der Ausarbeitung von Aufgabenstellungen oder der gemeinsamen Arbeitszeitgestaltung. Diakonie ist griechisch und bedeutet Dienst, eine der Grundvorstellungen des christlichen Glaubens als gelebte Nächstenliebe im Alltag. Die Kirchengemeinden bringen sich so auch über die Diakoniestation in die Gesellschaft ein und gestalten mit. Für die Dekanin Elisabeth Hege bedeutet Diakonie aber noch mehr.
Dass eigentlich Gemeinde sich versteht als das Netz oder die geschwisterliche Zusammenkunft derer, die gegenseitig hilfebedürftig sind, die sich ergänzen mit ihren Gaben, mit ihren Möglichkeiten und mit ihren Diensten. Das ist eigentlich der Ursprung von Diakonie.
Ihrer Meinung nach leistet die Diakoniestation hervorragende ambulante Pflege, die heutzutage viele Herausforderungen bewältigen muss. So sind beispielsweise die Kostenrahmen meist eng, weil die Finanzierungen der Kranken- und Pflegekassen die erbrachten Leistungen gerade so abdecken. Die Erfahrungen der Diakoniestation sind allerdings von einem hohen Vertrauen der Kunden geprägt. Und in unserer heutigen, vielfältigen Gesellschaft voller unterschiedlicher Glaubensrichtungen ist aus Sicht von Dekanin Hege besonders ein Grundsatz zu betonen.
Aber natürlich richtet sich die diakonische Arbeit, speziell jetzt auch die Diakoniestation, nicht allein an Gemeindeglieder, sondern immer an Menschen, ganz unabhängig von ihrer Konfession oder ihrem Glauben. Also einfach diejenigen, die sagen, ich erhoffe mir, dass ich da bei der Diakoniestation eine Hilfe kriege, die sich mir auch in meiner Menschlichkeit zuwendet, die also ganzheitliche Pflege bietet. Für diese Menschen sind wir da oder sind die Schwestern und Pfleger da, die in unserer Diakoniestation tätig sind.
Andreas Brodbeck über die Diakoniestation Tübingen.
Let it go.
Ihr hört Radio Mikroeuropa auf der Wüstewelle, gerade mit Walk This Way von der dänischen Gruppe Mö. Und nun mit unserem nächsten Beitrag. Brian Mamani aus Peru arbeitete ein Jahr an einem Gymnasium in Tübingen. Sarah Messmer hat ihn nach seinen Eindrücken gefragt.
Ganz schön laut geht es manchmal am Uhland-Gymnasium in Tübingen zu. Für Brian Mamani aus Peru ist das eine ganz besondere Herausforderung. Der 21-Jährige absolviert hier ein freiwilliges soziales Jahr. Brian stammt aus Villa El Salvador, der Partnerstadt Tübingens. Normalerweise gehen die Jugendlichen des Uhland-Gymnasiums nach Peru, um dort die Partnerschule zu unterstützen. Zum ersten Mal gibt es jetzt einen Rückaustausch, bei dem ein Peruaner für ein Jahr in Deutschland lebt und arbeitet.
Ich mache eine freiwillige Arbeit in Peru mit einer jugendlichen Gruppe. Und diese Arbeit ist mit Jugendlichen mit verschiedenen Problemen, zum Beispiel mit Alkohol oder schwerer Familie. Und für mich in Deutschland war eine Möglichkeit für mehr Lernen über andere Kultur von Jugendlichen und welche ist das andere Realität für andere Leute.
Brian hilft im Uhland-Gymnasium vor allem im Spanischunterricht mit. Für die Schüler möchte er nicht der strenge Lehrer sein, sondern eher der große Bruder, an den sich die Schüler bei Problemen wenden können. Für die Unterstufe bietet Brian außerdem eine Hausaufgabenbetreuung an. Sein besonderes Highlight war jedoch ein Tanzworkshop, den er für die 10. Klasse konzipiert hat.
Das war auch eine schöne Arbeit vor einem Moment, weil wir haben eine Vorstellung mit Tanzen gemacht. Aus Peru, war nicht ein wirklich AG, sondern war nur wie eine kleine Workshop vor einem offenen Abend und war nur mit der 10. Klasse. Hoffentlich danach wir können nochmal machen ein neues Tanz-AG. Mein Ziel ist, die Abiturienten vor die Abibald machen eine Tanz-AG nur mit südamerikanische Musik.
Zu Beginn seines Freiwilligendienstes hatte Brian natürlich mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Dazu gehörte zum einen die deutsche Sprache. Zum anderen war es für den Peruaner sehr schwierig, sich an die deutsche Pünktlichkeit zu gewöhnen. Alles in allem ist Brian aber froh über die vielen Erfahrungen, die er machen durfte. Der Freiwilligendienst läuft über das Programm Weltwärts des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Der größte Teil der Kosten wird dadurch gedeckt. Betreut werden die Freiwilligen durch die Organisation Welthaus Bielefeld. Die Tübingerin Mona Hermanns war als Freiwillige in Peru. Sie erklärt uns, was das Welthaus Bielefeld genau ist.
Das Welthaus Bielefeld ist eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation. Und es ist eigentlich ein entwicklungspolitischer Verein. Dort arbeiten ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter. Und die Arbeit von den Mitarbeitern ist, sich für eine globale soziale Gerechtigkeit zu engagieren. Und außerdem gibt es im Welthaus Bielefeld noch einen fairen Kaufladen. Dann machen sie viel Öffentlichkeitsarbeit, geben Zeitschriften raus, bieten Veranstaltungen an, wie zum Beispiel mal einen Poetry Slam oder laden Gastreferenten ein. Und außerdem unterstützen sie auch viele Partnerprojekte, in die sie dann auch Freiwillige über das Programm Weltwärts entsenden.
Auch Mona ist davon überzeugt, dass der Rückaustausch für viele junge Leute eine tolle Chance ist.
Weltwärts steht ja für Völkerverständigung und für diesen gegenseitigen Austausch. Deswegen finde ich es echt gut, dass es jetzt auch mal andersrum ist und dass nicht immer nur die Deutschen in den globalen Süden gehen. Und ja, also ich finde, das Programm Weltwärts ist eine tolle Chance für junge Leute, andere Teile der Welt kennenzulernen und seine eigenen Horizonte zu erweitern. Und klar, es ist eine wahnsinnige Finanzierungssache und das sollte man auch so im Hintergrund wissen, dass da einfach eine Menge Geld fließt. Aber ich finde, wenn man es als sozusagen in Bildung investiertes Geld sieht, ja, dann ist es echt eine sehr gute Sache.
Sarah Messmer über einen peruanischen FSJler.
Waiting away from you, babe, I wanna.
Nach den Husbands mit Dream kommen wir zu unserem letzten Beitrag dieser Stunde. Und dieser hat es in sich. Habt ihr schon mal etwas vom Sex Educator gehört? Maximilian Krones war auf dem Southside Festival und hat Tim getroffen, der feiert und gleichzeitig Leute aufklärt.
Buntes Treiben herrscht am Stand von Pro Familia auf dem Southside Festival in Neuhausen ob Eck. Die Sex Educator sind gut aufgestellt und motiviert, die Feiernden mit Informationen zu versorgen. Ohne die das Wochenende für den einen oder anderen wohl ziemlich nach hinten losgehen könnte. Tim engagiert sich in vielen Dingen ehrenamtlich. Diese Aufgabe bereitet ihm aber seit 2 Jahren wohl mit den größten Spaß. Er ist einer dieser Sex Educator. Die Organisation Pro Familia betreibt dort sexuelle Aufklärung mit Hilfe des Stands, aber auch mit Mitarbeitern, die über das Gelände ziehen und mit den Menschen ins Gespräch kommen möchten. Für die Arbeit kommt Tim umsonst aufs Festival. Ein Ehrenamt mit Vorzügen also, bei dem Arbeit und Spaß Hand in Hand gehen. Die Schichten sind human gestaltet. 2 mal 2,5 Stunden, also 5 Stunden pro Tag, sind die Aufklärer unterwegs. Es bleibt also auch Zeit, um das Festival zu genießen.
Ja, also die Übergänge sind auf jeden Fall fließend. Wir haben da auch so Campingplatzschichten und laufen über den Campingplatz, verteilen Kondome, Kondomettos und Aufklärungsmaterial.
Auch wenn es dieses Jahr wenig zu tun gab, das Festival wurde bekanntlich wegen Unwettern abgesagt, hat Tim mit uns über seine Erfahrungen vom letzten Jahr gesprochen. Die Arbeit ist so verschieden wie die Menschen, mit denen die Sex Educator, wie Pro Familia ihre Aufklärer nennt, zu tun haben. Dabei ist es wichtig, den richtigen Ton zu treffen und nicht unbedingt die Gruppe mit dem höchsten Alkoholpegel anzusprechen.
Ja, ist unterschiedlich. Also man kann ja schon sagen, die Leute, die an den Stand kommen, haben aus irgendeinem Grund schon mal Interesse oder wollen wissen, was so an dem Stand passiert. Wenn man auf den Campingplatz geht, ist es natürlich anders. Da konfrontiert man die Leute natürlich.
Die Menschen sind auf Festivals offener. Das mag zum einen am Alkohol liegen, zum anderen aber auch wohl an der leichten Anarchie, die hier und da aufkommt. Da lässt es sich leichter über ehemalige Tabuthemen reden, die zwar heute keine wirklichen Tabus mehr darstellen, oft aber nur hinter vorgehaltener Hand besprochen werden. Tim möchte seinen Teil zu mehr Offenheit beitragen, möchte dabei aber auch nicht verallgemeinern. Die Beratung wird deshalb immer auf den Einzelnen angepasst.
Also ich glaube, die Aufklärung erfolgt einfach durch den Kontakt mit den Leuten so. Also man hat nicht so den Anspruch, da jetzt zwanghaft irgendjemanden aufzuklären oder was weiß ich, weil Sexualität ja auch immer individuell ist.
Die Mischung aus lockerer Atmosphäre und dem wichtigen Thema machen den Reiz aus. Und so will Tim auch wieder im nächsten Jahr mit dabei sein und seinen Teil zum Festival beitragen.
Maximilian Krones über den Sex Educator.
You tell me that it's 2 kinds of people, the cool ones and all of us. We believe you, cause you're the boss. Walking down the street, look what you wear. You only got a new gear. You like cold water on a hot day. You like money in the bag when you need to pay. You like Satan sitting in hell. You like God up in heaven and you know it so well. Cause you're so cool. You're the coolest. You're so cool. You're the coolest guy. Special coffee, special tea. You're a special, specialty. When we're walking, you are running. When we're driving, you're flying by like a lighter when you need a shade. How did you get so big? Cause you're so cool. You're the coolest. You're so cool. You're the coolest guy. You got LP. Ooh-wee. I see it in your house and a good enough. You're the one that is down on everything. You're the one that is middle of everything. You used to be a nerd, but not anymore. You used to be a nerd, but not anymore. You used to be a nerd, but not anymore. You used to be a nerd, but not anymore. Cause you're so cool. You're the coolest. You're so cool. You're the coolest guy.
We'll be right back.
Freiwillig arbeiten bedeutet nicht nur Stress und weitere Verantwortung. Wie ihr gehört habt, geht es um mehr. Egal ob im Rettungswagen oder in der Tanz-AG, je nach Interesse kann man die coolsten Dinge tun und gleichzeitig anderen Menschen eine Freude machen. Und deshalb hat das kleine Wort freiwillig auch so eine große Bedeutung. Ohne die vielen freiwilligen Helfer könnten wir manche Bereiche nicht abdecken. Und ohne die freiwilligen AGs hätten wir viel zu wenig kulturelles Angebot. Also, arbeitet weiter daran und engagiert euch. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. An den Reglern saß Fabian Schaller. Redaktion hatte Ulrich Hägele. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf mikro-europa.de. Auf Facebook erfahrt ihr alles rund um unsere nächsten Termine. Und im Sendungsarchiv könnt ihr unsere Sendungen nachhören. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Lena Hofbauer.
Press use only. Baby Grand Records.